Am Donnerstag stand ich hier mit einer gelben Weste, Kopfbedeckung, Hammer, Handschuhe und habe von Bauen gesprochen. Wir haben den Tempelbau kurz betrachtet aus dem Alten Testament und wie Salomo ihn eingeweiht hatte. Und heute geht es auch irgendwie so ein bisschen um Bauen. Auf jeden Fall wird es angedeutet. Und das hat mich dann ganz stark erinnert an einen Kindheitstraum, den ich gehabt habe. Und zwar wollte ich immer ein Baumhaus haben. Ich wollte immer ein Baumhaus bauen. Wir hatten einen kleinen Garten, aber da stand nie ein kräftig genügender Baum, der das irgendwie tragen hätte können. Und bin dann immer wieder irgendwo lang gelaufen und dachte, wäre das vielleicht ein Baum, wo man mal ein Baumhaus bauen könnte? Ja, ich habe nie ein Baumhaus bauen können. Und auch wenn ich einen Baum gefunden hatte, hatte ich nicht das Know-how, nicht das Geld und nicht die Materialien, sowas zu tun. Aber in unserem Bibeltext heute aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21, wird auch etwas gesagt oder ein Bild angedeutet von Bauen und von einer Pflanze, also einem Baum. Und der Apostel Paulus schreibt dort: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Herrn, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt hier an die Epheser und das ist sozusagen der Abschluss eines theologischen Kontextes, das er beschrieben hat von Anfang an bis in Schluss des Kapitel 3 und dann ab Kapitel 4 gibt es so ein paar praktische Anweisungen. Aber vorher macht er eine Theologie klar, wo es darum geht, der Plan Gottes, der hat sich verwirklicht. Und nun bittet er ganz am Schluss dieses theologischen Abschnitts etwas bei Gott. Er bittet Gott um etwas für die Gemeinde. Er steht dafür ein und er kniet sich vor Gott nieder. Er ist gerade im Gefängnis in Rom und hat diese Gemeinde vor Augen und schreibt ihnen. Und das sind seine Herzensanliegen. Und er hat 5 Bitten. Je nachdem, welche Übersetzung man hat, kann man auch 3 zählen. Aber alle sind so ein bisschen auch aufeinander aufbauend und überschneiden sich ein bisschen. Ich habe jetzt 5 herausgenommen. Und die erste Bitte ist, er bittet um Stärkung, um Wachstum des inwendigen Menschen. Und da fragt man sich erstmal, was ist denn überhaupt dieser inwendige Mensch? In anderen, in neueren Übersetzungen steht einfach nur innerer Mensch. Aber damit ist gemeint 3 Dinge. Erstmal die Einsicht, dann das Gewissen und dann auch den Willen des Menschen. Die Einsicht ist eher das, was wir verstehen. Also, und auch zu unterscheiden zu und erkennen können. Also, was ist vielleicht richtig und was ist falsch? Was ist wichtig, was ist nicht so wichtig? Und das Gewissen des Menschen ist eher so, was in ein Leben hineinspricht, in Situationen hineinspricht und dann auch entscheidet, was ist richtig oder falsch, was ist gut und was ist böse, was ist nicht gut für mich als Menschen oder für andere Menschen. Und das kommt eher so aus dem Herzen heraus, aus der Gefühlsebene. Oder was ist halt gut für den Menschen und Was ist gut, was ich ihnen vielleicht antun könnte, beziehungsweise was ich ihnen geben könnte. Und der Wille des Menschen ist eher, das auch umzusetzen, das, was man denkt und fühlt. Oft ist es ja auch so, dass wir Menschen etwas verstanden haben und etwas erkennen, aber wir handeln nicht danach. Und das liegt daran, dass wir oft noch mehr von der Sünde geprägt sind, als wir eigentlich denken. Unser Blick ist getrübt und wir erkennen nicht immer das, was richtig und falsch ist, vom Verstand her. Wir versuchen zu argumentieren, aber man kriegt vielleicht nicht so den ganz klaren Blick. Unser Gewissen ist vielleicht abgestumpft. Wir haben da gar keine Gefühle mehr für das Richtig oder Falsche. Wenn Menschen misshandelt werden, ist für einige Menschen ganz normal. Hat gar keine Regung mehr. Oder wie ist es mit den Willen? Den Willen, etwas durchzusetzen, was Gutes zu tun, das, was man verstanden hat oder das, was man fühlt. Und das tarnen wir ganz oft gerne, indem wir es einfach irgendwie überspielen und das gar nicht denn so zulassen, wofür wir eigentlich einstehen sollten. Man ist dann zu cool dafür. Oder man muss das irgendwie überschminken, man muss das überspielen. Oder das ist gerade einfach nicht angesagt und deswegen sollte ich das vielleicht nicht tun. Ansonsten reden die Leute schlecht über mich. Und dann meine Frage, was würde sich denn verändern, wenn wir unseren inwendigen Menschen von Gott stärken lassen würden? Was ist, wenn wir das zulassen würden, wenn wir uns öffnen würden? Was würde sich in unserem Leben konkret verändern? Die zweite Bitte, die Paulus hier bittet, ist die Bitte um Glaube. Glaube ist Voraussetzung, dass Jesus in das Herz des gläubigen Menschen, also in uns, einziehen kann. Und wenn Jesus in das Herz einziehen soll, dann müssen wir uns auch fragen, was ist denn eigentlich gerade in diesem Herzen drin? Gibt es etwas, wo wir sagen, okay, da findet vielleicht Jesus gar keinen Platz in unserem Herzen? Ist dieses Herz voll mit Dingen, die wir gar nicht vielleicht brauchen, aber sie sind trotzdem drin und Jesus findet dann halt etwas vor und kann gar nicht einziehen? Und so ist eine Voraussetzung, dass Jesus hineinziehen kann, auch dass wir unser Herz leeren. Manchmal müssen wir das Herz leeren, indem wir einfach Menschen, die uns wichtig sind, da auch hinausnehmen. Heißt nicht, dass wir sie wegstoßen sollen oder sowas. Aber nach was richten wir unser Leben? Worauf ist unser Herz ausgerichtet? Sind es Menschen? Verlassen wir uns da auf Menschen und dieser Mensch oder diese Beziehung, die im Vordergrund steht, verdrängt Jesus aus unserem Herzen? Oder sind es irgendwelche Lebensansprüche, die wir haben? Irgendwas wie Geld, Wohlstand, Prestige. Und das ist uns viel wichtiger, als Jesus in unser Herz zu lassen. Und dann regiert es auch. Und eine andere Frage ist natürlich auch, wie behandle ich das, was in meinem Herzen ist? Wenn ich Jesus hineinlasse, was für ein Gastgeber sind wir eigentlich? Wie würden wir Jesus behandeln, wenn er in unserem Herzen wirklich ist? Würden wir ihn in unserem Herzen eher erziehen? Oder wäre er vielleicht auch so ein Gast, dem wir freundlich begegnen? Der etwas bei uns machen darf, der sich bei uns zu Hause fühlen darf. Sagen wir ja oft so, wenn irgendwelche Leute zu Gast sind, fühl dich wie zu Hause. Darf das Jesus bei uns im Herzen? Dürfte er sich wie zu Hause fühlen? Oder gibt es da vielleicht doch Dinge, die er nicht dürfte? Wo wir sagen, nein, mach das lieber nicht, Jesus. Und dann müssen wir uns auch selber fragen, okay, Jesus und ich, wie stehen wir eigentlich zueinander? Was darf Jesus eigentlich in meinem Leben tun? Lasse ich das zu? Und eigentlich ist er ja doch noch mehr als ein normaler Gast. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist er eigentlich der Herr des Lebens. Und wenn wir ihn auch als dessen anerkennen, sollte er auch der Herr unseres Lebens sein. Und dann sollten wir ihn auch so behandeln. Was würde sich verändern in meinem Leben und in deinem Leben, wenn Jesus in unseren Herzen voll einziehen kann? Und wenn wir ihm volle Gestaltungsfreiheit geben würden? Was würde sich dort ändern? Die dritte Bitte ist, Wurzeln und Gründen in der Liebe. Und das hat mich vor allem an das Baumhaus erinnert, denn die Wurzeln als Bild eines Baumes. Und der Baum soll tief wurzeln, in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, ob ihr biologisch so, euch so ein bisschen auskennt. Es gibt halt so Bäume, die sind Tiefwurzler, und es gibt Flächenwurzler, die eher in die Breite wurzeln. Und die breit wurzeln, die kippen schneller um, wenn ein starker Wind kommt oder wenn ein Sturm da ist. Oder wenn zum Beispiel ein Auto dagegen fährt oder sowas. Die brechen um. Die Wurzeln sind nicht stark genug, dass der Baum gerade stehen bleibt. Tiefwurzler, die tief verwurzelt sind, die sind richtig verankert in der Erde. Und die sind gar nicht so leicht aus dem Boden herauszukriegen. Und die Bitte von Paulus ist nun, dass die Christen in Ephesus sich ganz tief in diese Liebe Christi verwurzeln. Und er sagt nicht nur Wurzeln, sondern er sagt auch Gründen. Und Gründen erinnert dann auch an das Haus, an mein Baumhaus. Was ist das Fundament eigentlich? Was trägt? Worauf sind die Steine des Hauses eigentlich aufgebaut? Und Paulus wünscht ihnen und bittet darum, dass es doch die Liebe ist. Und dann müssen wir uns auch wieder fragen, worauf bauen wir unser Leben? Wo sind wir eigentlich drin verwurzelt? Ist es unsere Vergangenheit, das, was uns die ganze Zeit geprägt hat, unser Elternhaus, unsere Familie? Wurzeln wir da drin? Ist das alles, was unser Leben ausmacht und darauf bauen wir weiter auf? Oder sind es einfach nur unsere Freunde, unser Bekanntenkreis? Und das soll uns Halt geben. Und da wollen wir auch Sicherheit erfahren. Aber ist es das auch? Andere Menschen suchen auch wieder nach Geld oder nach Macht. Und das alles soll ihr Leben festigen. Und wir wissen das, das kann alles ganz schnell vorbeigehen. Menschen sterben oder ziehen weg, sind nicht da. Oder können uns nicht das geben, was wir suchen oder brauchen. Und wir sind dann schnell enttäuscht. Wir wissen auch, dass Gesundheit, Geld oder sonst irgendwas auch ganz schnell weg ist. Es ist keine Sicherheit, die wir im Leben haben. Und das könnte man weiterführen. Und da ist die Frage, was würde sich wirklich verändern, wenn unser Leben in diese Liebe Christi gewurzelt und gegründet ist? Und nicht auf etwas anderes. Was würde sich bei uns verändern? Die Folge des Glaubens und der Liebe ist dann Erkenntnis. Das ist die vierte Bitte von Paulus. Die Christen sollen mehr erkennen, mehr begreifen. Und zwar die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe und die Liebe, die halt einfach Christus in diesen allen Dimensionen hat. Die Breite ist einfach größer als das, was wir uns vielleicht denken gerade. Es ist breiter als das, was wir erlebt haben und das, was wir in uns tragen. Es ist auch länger als das, was wir uns vorstellen können. Wir haben unsere Lebensphase, so von der Geburt an bis zu unserem Tod. Und dort ist die Liebe Christi. Und das sollen wir erkennen. Aber dabei geht es noch viel weiter hinaus. Denn Christus Liebe war ja auch schon vor uns da und sie wird auch nach uns noch da sein. Und Gott handelt mit seiner Liebe in der Geschichte. Und so müssen wir immer mehr begreifen und erkennen, dass diese Liebe Christi über uns hinausgeht. Ganz am Anfang, wenn wir glauben, ist es immer ganz persönlich. Aber die Liebe Christi ist viel breiter und viel länger als das, was am Anfang vielleicht gewesen ist, was wir erkannt haben. Und wir gehen weiter im Glauben und weiter in der Liebe und verwurzeln uns darin und erkennen, dass diese Liebe viel mehr ist als das, was wir ganz am Anfang vielleicht empfangen haben. Und sie ist höher. Sie ist höher als das, was wir an freudigen Erlebnissen haben. Höher als unser Enthusiasmus, unsere Freude, unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft. Sie geht weit darüber hinaus. Sie geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus, was auch Gott machen kann in der Höhe. Was kann Gott alles machen? Was trauen wir Gott zu, was er Großartiges tun kann? So. Was ist, wenn diese Gemeinde hier sagen kann, durch Gott können wir ganz Ingolstadt verändern? Haben wir das im Blick oder denken wir da Gott eher kleiner? Sagen wir, ja gut, vielleicht die Nachbarschaft, die kriegen wir noch hin. Aber denken wir Gott so klein oder ist Gott höher und sagen, hey, Gott ist so groß, er kann Ingolstadt verändern. Er kann die ganze Region hier ändern. Bayern, Deutschland, die ganze Welt. Und wir sind ein Teil davon. Und die Liebe Christi ist auch tiefer als das, was wir erleben. Unsere Abgründe, unsere Ängste, unsere Verzweiflung, vielleicht auch unsere Entmutigung und auch der Tod sind unsere Abgründe. Das ist das, was ganz tief ist unten. Und die Liebe Christi ist auch da und geht über das hinaus, was wir uns eigentlich vorstellen können. Und das, was hier nur so ganz klein anbemerkt ist, wo erleben wir das eigentlich? Wo erleben wir diese Breite, diese Tiefe, die Länge, die Höhe? Und Paulus sagt es eigentlich nur mit zwei Worten. In der Gemeinschaft. Wenn alle Heiligen, wie er es sagt, zusammenkommen, werden sie es zusammen erkennen. Also, wir tun das nicht alleine, dieses Erkennen. Und John Wesley, der hat einmal gesagt, Gott weiß nichts von einer Religion der Einsamkeit. Niemand ist jemals allein in den Himmel gelangt. Es gibt immer andere Menschen um uns herum, die uns zu verstehen geben, die uns aufzeigen, wie groß, wie hoch oder wie tief die Liebe Christi eigentlich wirkt. Indem sie Zeugnis geben, indem sie Dinge erklären, die ich vielleicht noch nicht weiß. Und so sind wir auch hier in unserer Gemeinde eine Gemeinschaft. Und wenn wir uns hier mit Jesus beschäftigen, wenn wir uns mit seiner Liebe beschäftigen und wenn wir uns gegenseitig Anteil geben an unserem Glaubensleben und das, was wir schon erkannt haben, dann reifen wir auch und erkennen selber auch immer, immer und immer mehr. Und so kriegen wir es vielleicht hin, dass wir als Gemeinde diese Liebe Christi, die einfach breiter, länger, höher und tiefer ist, zu begreifen. Und was würde sich in unserer Gemeinde verändern, wenn wir diese Liebe Christi immer und immer mehr erkennen und begreifen würden? Was würden wir hier tun? Wie würden wir miteinander umgehen hier? Die fünfte Bitte ist, dass die Gläubigen die Fülle Gottes erlangen. Und diese Bitte schließt die anderen vorherigen Bitten gar nicht aus, sondern sie baut darauf auf. Denn alles andere geht vorher. Denn wir müssen Christus in unseren Herzen einziehen lassen. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen die Erkenntnis. Und so macht sich Gott in unserem Leben immer und immer breiter. Es ist einfach diese Vollheit oder diese Ganzheit von Gottes Herrlichkeit, die in uns einzieht. Das können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, weil wie soll man sich Herrlichkeit vorstellen? Es gibt einige Theologen, die versuchen, das mit einem großen, grellen Licht zu beschreiben, das einfach alles durchflutet. Stellen wir uns diesen Raum vor, wie der durchflutet ist mit Licht. Und wir können es gar nicht sehen, weil wir so geblendet sind und wir müssen unsere Augen schließen. Können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Ein anderes Bild ist auch, was ich mit dem Körper, was ich euch nochmal mitgeben möchte. Was ist, wenn Christus in unser Herz eingezogen ist? Dann pumpt das Herz doch. Und der ganze Körper wird mit Blut getränkt, also nicht getränkt, sondern der wird durchflossen mit Blut. Und alle Körperteile bekommen dann das, was im Blut ist. Die ganzen Nährstoffe, die Energie, die Kraft und das Leben. Was ist, wenn wir wirklich gefüllt sind mit Gott, mit dieser Herrlichkeit? Wenn das durch alle unsere Adern durchfließen würde? Dann hätten wir eigentlich Leben im ganzen Körper. Doch erfahren wir das nicht immer so, weil wir immer mal wieder irgendwo einen Verschluss haben. Einen Arterienverschluss oder irgendwo sind die Kapillaren nicht ganz gut durchflutet, weil da irgendwo ein paar Schwämmchen im Blut mitschwimmen. Und so kann diese ganze Fülle und diese ganze Herrlichkeit gar nicht irgendwie so wirklich durchfließen. Und wir tun gut daran, wenn wir das für uns ermitteln, was ist denn eigentlich in unserem Leben, in unseren Gefäßen so drin? Und was Gott daran hindert, dass das ganze Blut, was im Herzen durchgepumpt wird, auch bis in die äußersten Extremitäten gelangt. Und was würde sich jetzt verändern, wenn unser Leben gefüllt ist mit Gott? Was ist er, wenn er uns immer und immer mehr einnimmt? Was würde sich verändern? Ich stelle mir das vor meinem inneren Auge gerne so vor, mit meinem Baumhaus. Dass dieser Baum tief gewurzelt ist in der Erde. Und dieser Baum trägt ein Haus drauf und ist fest dort. Und ich bin dort nicht alleine, sondern Jesus ist mein Gast bzw. mein Hausherr, der mit mir in diesem Haus wohnt. Und er zeigt mir Dinge, wenn ich aus dem Fenster blicke, die ich vorher nicht gesehen habe. Und der Baum, der wurzelt immer tiefer und wächst. Und wenn er wächst, wächst er natürlich in die Höhe. Und das Baumhaus wird mit in die Höhe getragen. Und der Horizont wird immer weiter. Und so erkenne ich immer mehr von dem, was Jesus eigentlich bereithält. Und wenn man so aus dem Fenster schaut, dann sehe ich auch andere Baumhäuser von anderen Leuten, die mich begleiten. Und wir tauschen uns einander aus, was wir alle schon gesehen haben. Und was wir erkennen. Und so stelle ich mir das vor meinem inneren Auge ein bisschen romantisch vor, wie ein erfülltes Leben aussehen kann. Wir füllen unser Leben die ganze Zeit mit irgendetwas, weil wir danach suchen. Und Paulus bittet ganz am Ende dieses Abschnitts um ein erfülltes Leben für die Epheser. Und so sollten wir auch Gott bitten, dass wir mehr Glauben haben. Dass unser inwendiger Mensch gestärkt wird dass wir immer mehr erkennen und dass wir tiefer wurzeln und gründen in der Liebe, die Jesus Christus gezeigt hat. Und dass wir so die Fülle Gottes, die er für uns bereithält, denn auch erkennen, begreifen und annehmen können. Dass sie uns einnimmt. Und so ist letztendlich auch der Plan Gottes. Wenn wir den ganzen Kontext von Kapitel 1 bis Kapitel 3 uns im Epheserbrief ankommt, fängt Paulus an vor der Gründung der Welt. Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan, bevor es überhaupt die Welt existiert, bevor wir existiert haben. Und dieser Plan hat sich dann mit Jesus Christus offenbart. Denn er ist der Mittelpunkt dieses Plans. Denn er konnte die Menschen befreien von der Macht der Sünde. Und durch seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, dass er jetzt im Himmel ist, zu Rechten Gottes, ist etwas geschehen, was wir von alleine nicht tun können. Wir können eine Beziehung zu Gott haben. Wir haben eine Verbindung mit ihm. Und das meint auch diese Fülle Gottes, dass wir eine Verbindung mit Gott haben, dass wir eine Beziehung haben und uns ineinander verschlingen. Nicht, dass wir selber Gott werden, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ne? Aber dass wir eins werden mit Gott. Und so ein erfülltes Leben haben. Und das nicht mehr abseits suchen mit all den ganzen Dingen, die vielleicht doch nicht halten, von denen wir enttäuscht werden und die uns keinen Halt geben können. Und so lasst unser Gebet aufsteigen, dass wir füreinander so einstehen und dass es auch unser eigenes Gebet ist, dass diese Gemeinde und alle Gemeinden auf der ganzen Welt das erleben. Dass sie immer tiefer wurzeln und die Fülle Gottes erleben. Amen.